Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für den heutigen Sonntag lesen wir miteinander Johannes 21, die Verse 15 bis 17. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, dieser nachösterliche Abschnitt nimmt uns in ein sehr schwerwiegendes geistliches und seelsorgerliches Thema mit hinein. In die Frage, ihr habt es gesehen, ist jede Sünde gleich? Oder müssen wir sehr wohl für uns selber als auch im Umgang miteinander Unterschiede machen im Blick auf verschiedene Arten von Sünde und Fehlverhalten? Ja, sehen wir solch einen Unterschied im Umgang mit Sünde und Sündern möglicherweise auch bei Jesus? Dreimal fragt Jesus den Simon Petrus: Hast du mich lieb? Und dreimal bestätigt ihm Jesus seine Berufung und seinen Auftrag: Weide meine Schafe. Wir wissen, warum Jesus ihn dreimal fragt. Weil er ihn dreimal verleugnet hat, haben wir als Lesung gehört. Und nun kommt das Staunenswerte, Bedenkenswerte, dass ihn der Herr ohne Bußzeiten und Bewährungsproben in seiner geistlichen Berufung und Beauftragung bestätigt. Das führt zu der wichtigen Frage: Wie geht Jesus mit Sündern um? Und wie sollen wir als Gemeinde Jesu mit Sünde und Sündern umgehen, in unserem eigenen Leben, im Umgang miteinander in der Gemeinde? Wir sind ja alle Sünder. An der einen oder anderen Stelle laden wir Lasten auf uns durch Sünde am anderen, am Herrn gegenüber. Bei der Gefangennahme Jesu sind zwei seiner Jünger in besonderer Weise schuldig geworden. Judas, der Jesus verraten hat, und Petrus, der seinen Herrn verleugnet hat. Ihr habt gesehen, wir stellen beide heute einmal nebeneinander. Denn Petrus haben wir gehört in Lesung, Schriftlesung, Predigtlesung, Textlesung. Den Judas kennen wir und werden ihn im Detail noch mit anschauen. Wir stellen beide die Verleugnung des Petrus und den Verrat des Judas nebeneinander. Beginnen wir mit der Verleugnung des Petrus. Petrus hat seinen Herrn verleugnet. Dreimal. Hat er das vorgehabt? Hatte er das von langer Hand geplant? Nein, ganz ausdrücklich nicht. Petrus hatte in aller Entschiedenheit das Gegenteil vor. Er wollte Jesus treu bleiben. Sollten auch alle anderen den Herrn verlassen, er wollte ihm folgen, notfalls bis in den Tod. Das hatte er wenige Stunden zuvor noch in wilder und inbrünstiger Entschlossenheit versprochen. Wenn die anderen auch alle rennen wie die Hasen: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Petrus meint das ernst, ganz ernst. Und er bestätigt diese Entschlossenheit, treu zum Herrn zu stehen, noch in der gleichen Nacht mehrfach. Als die Häscher des Hohen Rats kommen, da tritt Petrus ihnen entgegen. Er stellt sich zwischen die Soldaten und Jesus. Er nimmt das Schwert und schlägt zu und das Ohr des Malchus bleibt auf der Strecke. Petrus hat seine Entschlossenheit, dem Herrn treu zu sein, nicht nur mit theoretischen, trockenen, dürren Worten ausgedrückt. Er steht in der Stunde der Gefahr, in der Stunde, wo es drauf ankommt, dazu. Er will treu sein, er steht zu seinem Wort. Auch danach sehen wir es nochmal. Zunächst flieht Petrus zwar dann offensichtlich, als Jesus sich widerstandslos gefangen nehmen lässt, mit allen anderen auch. Aber er ist der Einzige, der sich kurz darauf besinnt. Auf der Flucht besinnt er sich an sein Vorhaben, kehrt um und folgt als Einziger diesem Gefangenentrupp nach. Der andere Jünger, der in Johannes 18 erwähnt wird, gehört kaum zu den Zwölfen, sondern dürfte ein bis dahin heimlicher Jünger gewesen sein. Petrus als Einziger setzt sein Leben aufs Spiel für seinen Herrn. Bis hinein in den Hof des hohen Priesters Kaiphas folgt er Jesus. Er riskiert Kopf und Kragen. Er will treu sein, er will bei seinem Heiland sein. Petrus ist kein Verleugner und schon gar kein Verräter. Petrus ist ein durch und durch treuer Jesus-Nachfolger. Aber dann wird er enttarnt. Ich kenne dich doch. Dich habe ich doch auch bei diesem Jesus gesehen. Und da verlässt Petrus der Mut. All seine guten Vorsätze lösen sich mit einem Schlag in Luft auf. Schon sieht er sich im Geiste, wie sie ihn schnappen und auch vor den Hohen Rat schleifen. Nein, reflexartig bricht's aus ihm heraus. Nein, ich kenne diesen Jesus nicht. Keine Ahnung, wovon du redest. Dreimal verleugnet er seinen Herrn. Er wollte es nicht. Er wollte doch treu sein, koste es, was es wolle. Aber dann war die Angst ums Leben doch größer. Und dann kräht der Hahn. Und liebe Geschwister, was jetzt geschieht, ist ganz entscheidend, um Petrus geistlich gerecht zu werden. Es kräht der Hahn und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Im selben Augenblick erkennt Petrus sein Versagen und seine Sünde. Im selben Augenblick ist er bis tief ins Innerste erschüttert über sich und seine Sünde. Keiner der Jünger hatte ihn in die Mangel genommen. Keiner hatte ihm mit erhobenem Zeigefinger gedroht und gesagt, Petrus, du musst Buße tun, du musst umkehren, du bist auf dem falschen Weg. Keiner hatte ihm eine moralische Standpauke gehalten. Keiner hatte ihn seelsorgerlich zur Brust genommen und ihm ernstlich ins Gewissen geredet. Petrus erkennt von selbst seine Sünde und sein Versagen. Und Reue und Tränen der Buße folgen seinem Versagen fast unmittelbar. Dabei spielt es keine entscheidende Rolle, ob das in derselben Minute, derselben Stunde, am selben Tag, in derselben Woche geschieht. Wir sehen, Petrus hat es nicht beim ersten Verleugnen schon begriffen. Er hat den Herrn dreimal verleugnet. So schwach war er. Aber als der Hahn kräht, erinnert er sich ans Wort Jesu. Und da geht ihm auf, was er getan hat. Und dann kommt die Sündenerkenntnis aus eigenem Herzen. Petrus hat es nie gewollt. Er hat nicht mit der Sünde kokettiert. Er hat entschlossen gegen sie gekämpft. Und im entscheidenden Moment den Kampf doch verloren. Liebe Geschwister, das ist wichtig für uns, denn das kennen wir doch alle von uns selber. Wir haben es bei uns selbst und bei anderen erlebt. Es ist eine Sache zu versprechen, dem Herrn oder auch den Geschwistern, ich will nicht oder ich will, ich werde ganz bestimmt oder nie und niemals nicht. Und dann ist es etwas ganz anderes, diese edlen Vorsätze durchzuhalten, wenn es in der Stunde der Not, der Anfechtung, der Gefahr drauf ankommt. Und wer von uns hat da nicht schon versagt? Der Petrus. Ganz anders sehen wir es beim Judas. Judas war schon früh nicht einig gewesen mit dem, was Jesus tat. Sein Beiname Ischariot könnte ein Hinweis darauf sein, dass Judas ein Sikarier war. Das war der bewaffnete Arm der Zeloten, der Widerstandsbewegung gegen die Römer. Er war wohl nie wirklich in die Nachfolge Jesu getreten. Er hatte nie die Absicht, den Zielen Jesu zu dienen. Sein Weg mit Jesus war eine reine Zweckgemeinschaft. Er war davon ausgegangen, dass Jesus dasselbe will wie er, nämlich die Römer vertreiben. Und als Judas merkt, dass Jesus nicht dieselben Ziele hat wie er, da war seine Begeisterung für Jesus schnell abgekühlt. Fortan kochte Judas sein eigenes Süppchen. Das zeigt sich als erstes am Umgang mit dem Geld. Maria, die Schwester des Lazarus, salbte Jesu Füße mit einem Pfund Narde, 327 Gramm, eine Menge. Und jetzt sehen wir den Judas. Und Judas Ischariot freut sich nicht für die Liebe und die Aufmerksamkeit, die seinem Herrn zuteil wird. Er liebt nicht den Herrn, er liebt das Geld. Und deshalb ärgert sich Judas über diese Verschwendung in seinen Augen. Er stellt fest, man hätte das Salböl doch für 300 Denare verkaufen und damit den Armen helfen können. Und Johannes fügt als Hintergrundinformation dazu, er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Der Umgang mit dem Geld. Denare, anderer Begriff, aber die gleiche Sache wie der Silberling. Interessant, nicht wahr? Später verriet er Jesus für 30 Silberlinge. Die Salbe alleine hätte schon das Zehnfache eingebracht. Judas geht schon lange seinen eigenen Weg. Ja, er hatte diesen wohl gar nie verlassen, den eigenen Weg. Seine Jesus-Nachfolge war allem Anschein nach von Anfang an nur Schein. Und Jesus wusste das längst. Johannes 6, Vers 70 sagt Jesus, habe ich nicht euch die 12 erwählt und einer von euch ist ein Teufel. Er sprach aber von Judas, dem Sohn des Simon Ischariot, stellt Johannes fest. Ganz wichtig an der Formulierung hier, Jesus benennt nicht eine Tat, Jesus benennt das Wesen. Er sagt nicht, einer wird mich verraten. Er sagt, einer ist ein Teufel. Einer ist ein Diabolos, seinem Wesen nach. Diabolos heißt wörtlich übersetzt Verleumder. Einer, der versucht, durch Verleumdung und Verrat die Sache Gottes durcheinander zu wirbeln und zu zerstören. Und ganz anders als bei Petrus war das bei Judas keine Entscheidung des Augenblicks. Judas wurde nicht von der Sünde überwältigt, trotz allen entschiedenen Widerstands dagegen. Judas wollte die Sünde. Welche Motive ihn geleitet haben, wissen wir im letzten Grunde nicht. Geldgier gehörte mit dazu. 30 Silberlinge allerdings waren jetzt nicht die Megasumme, um allein als Motiv zu reichen. Manche spekulieren, er wollte Jesus zwingen, indem er ihn offenbart, dass Jesus endlich entschlossen gegen die Römer auftritt. Er wollte ihn in die Entscheidungssituation nötigen. Oder war aufgrund der Enttäuschung, weil Jesus nicht gegen die Römer antrat, seine Verehrung für Jesus in Hass und Verachtung umgeschlagen? Auch das können wir erleben. Wir können es nicht mit Gewissheit sagen. Nur eines wissen wir. Was Judas tat, das tat er mit voller Absicht. Das tat er von ganzem Herzen. Das tat er voll bösen Willens. Er floh nicht vor der Sünde. Er war von ganzem Herzen eins mit der Sünde. Er plante sie sorgfältig. Und dann ging er hin, sie eiskalt in die Tat umzusetzen. Seine Niedertracht und Bosheit werden im Detail offenbar. Mit dem Bruderkuss, mit dem Zeichen innigster Liebe und Verbundenheit, liefert er Jesus seinen Mördern in die Hände. Niederträchtiger geht's kaum. Sein Weg war der Weg Satans, der mehr und mehr Besitz von ihm ergriff. Lukas 22, Vers 3 wird berichtet, aber Satan fuhr in Judas mit Beinamen Ischariot, der aus der Zahl der Zwölf war. Und Johannes berichtet uns in seinem Evangelium diesen Vorgang etwas detaillierter. Das ist ganz wichtig, auch immer wieder für uns selber, wenn die Sünde vor der Tür lauert, ob wir ihr Raum geben oder nicht und die Gefahr sehen, wenn wir ihr Raum geben. Kapitel 13, Vers 2 berichtet Johannes, dass Satan dem Judas schon vor dem Abendmahl ins Herz gegeben hatte, Jesus zu verraten und seinen Feinden auszuliefern. Da war es aber noch eine Einflüsterung Satans von außen. Dass Judas völlig von Satan in Besitz genommen wurde, das geschah später, als Jesus ihn enttarnt. Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sind entsetzt und fragen, wer ist's? Sie können es nicht fassen, ein Verräter unter ihnen. Jesus sagt, der, dem ich den Bissen, den ich eingetaucht habe, gebe. Und er nimmt den Bissen und hält ihn dem Judas hin. Liebe Geschwister, könnt ihr euch diesen Moment vorstellen? Auge in Auge sitzen sie sich gegenüber. Jesus hält dem Judas den Bissen hin. Hochdramatische Szene. Merken wir auch die Stichworte. Jesus nimmt und gibt. Jesus nahm das Brot, brach's, gab's seinen Jüngern. Es ist nochmal die Wiederholung der Abendmahlszene, dass Jesus mit seinen Jüngern feiert. Oder hier vielleicht auch vorab, wir wissen es nicht in der genauen Reihenfolge. Aber er nimmt und gibt und stellt den Judas in die Entscheidung. Nimmt Judas den Bissen und steht zu seinem bösen Plan oder lässt er ab und geht hinaus wie Petrus und weint bitterlich. Judas hätte bis zu diesem Augenblick, ich habe diese Überlegung nochmal bei anderen Kommentaren, Auslegern, überschaut, die sehen es auch so, bin der Überzeugung, Judas hätte bis zu diesem Augenblick Gelegenheit gehabt, Buße zu tun. Dass Jesus ihn enttarnt, dient nicht nur dazu, dass er die letzten Stunden dann ohne den Verräter mit seinen Jüngern verbringen will, es dient auch dazu, Judas eine allerletzte Chance zu geben, in sich zu gehen und von seinen eigenwilligen bösen Wegen zu lassen, umzukehren und Buße zu tun. Aber Judas nimmt den Bissen aus der Hand Jesu. Er ist entschlossen, auf dem Weg der Sünde zu bleiben. So entschlossen, wie Petrus der Sünde widerstehen wollte, so entschlossen hält Judas am Weg der Sünde fest. Und dann, genau danach, lesen wir, nach dem Bissen fuhr Satan in ihn. Merken wir's? Jetzt, in dem Augenblick, in dem er den Weg zur Umkehr abgewiesen hat, fährt der Satan in ihn. Jetzt ergreift das Böse ganz und gar Besitz von ihm. Und das geschieht nicht ohne den Willen des Judas. Es geschieht als Folge eines konsequent unbußfertigen Festhaltens am Weg der Sünde. Ich dachte bei der Vorbereitung an Saul, ganz ähnlicher Fall im Alten Testament. Auch bei Saul sehen wir einen dramatischen Weg weg von Gott, Schritt um Schritt. Einen dramatischen Weg des Abfalls des Eigenwillens und der fortgesetzten Unbußfertigkeit. Einen Weg vom König, den der Herr berufen hatte und mit seinem Geist erfüllt, hin zu einem Menschen der Sünde, von dessen Hand der Herr das Königtum wieder nehmen muss. Saul opfert zuerst gegen Gottes Ordnung und Gebot ohne Samuel. 1. Samuel 13. Samuel ermahnt ihn und kündigt ihm schon hier an, dass Gott das Königtum von ihm wieder nehmen wird. Warum schon bei der ersten Sünde? Und menschlich gesprochen würden wir sagen, die war doch gar nicht so schlimm. Saul wollte warten in der Schlacht, bis Samuel kommt, um mit Samuel zu opfern, aber Samuel kam lange nicht. Zur versprochenen Stunde war er noch nicht da. Und jetzt fingen dem Saul die Soldaten an wegzulaufen. Und dann hat er gedacht, dann opfere ich halt selber. Aber er wusste, es ist gegen Gottes Willen und Ordnung. Und dann sehen wir, Saul redet sich nur heraus. Er beschwichtigt und beschönigt die Situation. Von echter Buße ist er weit entfernt. Wir kommen da später nochmal drauf. Später, seine zweite große Sünde, verschont Saul gegen Gottes ausdrückliches Gebot den Amalekiter König Agag und die besten Schafe und Rinder der Amalekiter. Wieder würden wir aus dem Bauch raus sagen, war das so schlimm? War der Ehebruch Davids nicht viel schlimmer? Und dass er den Uria in den Tod getrieben hat, war das nicht viel schlimmer? Aber der Herr sieht das Herz an, liebe Geschwister. Wir sehen wie bei Saul denselben Zug wie bei Judas. Das Geld, der Reichtum ist ihm wichtiger als die Liebe zu Gott, denn wer Gott liebt, der hält seine Gebote. Wieder ermahnt ihn Samuel und kündigt ihm zum zweiten Mal an, dass Gott sein Königtum von ihm nehmen wird. Und jetzt kommt eine spannende Stelle, die habe ich uns mal auf dem Beamer. Saul sagt zu Samuel, ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt. Denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Und nun vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht großartig? Ist das nicht genau das, auf was Samuel gewartet haben muss? Saul erkennt seine Sünde und ist bereit, Buße zu tun. Oder etwa nicht? Ich habe mir es verkniffen, farblich was hervorzuheben. Ich wollte, dass eure Köpfe heute Morgen ein bisschen ins Qualmen kommen. Hat einer eine Ahnung, einen Verdacht? Wer wagt mal einen Verdacht auszusprechen? Frank lächelt.
Es sind zwei Dinge, die mir auffallen. Er bittet Samuel, ihn zu vergeben, nicht Gott, und sagt, kehre mit mir um, als ob Samuel es nötig hätte, mit ihm umzukehren. Zwei Sachen fallen mir auf.
Das könnte sein, er wendet sich nicht an den Herrn selber, genau. Noch ein anderer Punkt, direkt davor, denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Wie bei Adam und Eva, die Frau, sagt Adam, ich hörte auf ihre Stimme. Die Schlange, sagt Eva, ich hörte auf ihre Stimme. Das Volk, sagt Saul, ich hörte auf seine Stimme. Ich war ja eigentlich gar nicht schuld. Das Volk hat mich negativ beeinflusst. Ich bin nur das Opfer. Sauls angebliche Sündenbekenntnis ist bei genauem Hinsehen nichts anderes als eine Ausrede. Ist überraschend, gell? Weil wenn man hinguckt, sieht's doch auf den ersten Blick ganz echt aus. Und Samuel reagiert ganz hart, ganz hart, ganz hart. Ich kehre nicht mit dir um, sagt er. An geheuchelter und unwahrhaftiger Buße will Samuel keinen Anteil haben. Ich kehre nicht mit dir um. Samuel wendet sich von Saul ab und geht, dreht sich um auf dem Absatz und will verschwinden. Saul rennt ihm hinterher. Nächster wichtiger Satz. Nochmal, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Und tatsächlich, Samuel tut ihm den Gefallen. Ist interessant. Samuel kehrt um, folgt Saul nach und betet zusammen mit Saul den Herrn an. Ich habe auch gestaunt. Jetzt doch alles in Ordnung. Weit gefehlt. Warum? Ich habe gesündigt. Bekennt Saul zum zweiten Mal, ich habe gesündigt. Wo liegt der Hund begraben? Schwierig. Ehre mich. ehre mich. Merkt das? Seine eigene Ehre ist bei aller angeblichen Sündenerkenntnis für Saul das Wichtigste. Wieder offenbart er im Sündenbekenntnis selbst, dass sein Bekenntnis nicht von Herzen kommt. Es geht ihm nicht um Buße, es geht um Ehre. Das ist das Gegenteil von Buße. Es ist reine Taktik. Er möchte das Königtum nicht verlieren. Und wenn er schon das Königtum aufgrund seiner Sünde nicht behalten kann, dann will er doch wenigstens seine Ehre behalten. Von Demut und Beugung keine Spur. Und deshalb dient ihm die Anbetung des Herrn, mit der Samuel zu ihm, mit ihm geht. Sie beten gemeinsam den Herrn an, aber es dient ihm nicht zum Heil, sondern zum Gericht. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes. Es geht ja nicht um Samuel. Ob Samuel den Saul noch sieht, ist nicht völlig unerheblich, aber relativ. Aber Samuel ist der Mann Gottes. Wenn Samuel den Saul nicht mehr sieht, dann heißt es, von nun an sind die Wege des Herrn und die Wege Sauls getrennte Wege. Ein eigenwilliges, konsequentes Festhalten am Weg der Sünde. Und wozu führt dies? Ein Kapitel später lesen wir, aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Der Geist des Herrn wich vom Saul. Liebe Geschwister, 400 Jahre später sah einer der Propheten ein noch dramatischeres Ereignis, Hesekiel. Hesekiel sah, wie sich im Tempel die Herrlichkeit des Herrn erhob und zum Tempel und zum Tempelhof und zum Tempelvorhof gen Osten den Tempel verließ. Die Herrlichkeit und der Geist Gottes gingen, zogen aus und zurück blieb ein totes, leeres Gemäuer. Liebe Geschwister, lasst uns Tag für Tag darum flehen und beten, dass uns der Herr alle miteinander im Geist der Buße bewahrt, dass nicht eines Tages das geschieht, dass der Herr, der Geist des Herrn und seine Herrlichkeit aus unserer Mitte ausziehen und zurück eine tote, leere Kirche bleibt. Wir wollen Gottes Wort ja immer nicht für andere, sondern für uns selber hören. Beide, Saul und Judas, befinden sich auf einem konsequenten und geradlinigen Weg weg von Gott. Und beide Wege enden im Selbstmord. Wenn ich es recht weiß, die beiden einzigen ausdrücklichen Selbstmorde der Bibel. Einer im Alten Testament, einer im Neuen. Simson zählt nicht dazu, denn sein Ziel war nicht, sich selber umzubringen, sondern die Philister. Zweimal Selbstmord und beides Mal das Ende eines geradlinigen, konsequenten, unbußfertigen Weges weg von Gott, das symptomatisch mit drei Ausrufezeichen im Selbstmord endet. Ist jede Sünde gleich, liebe Geschwister? Nein, ganz gewiss nicht. Das ist der Weg Satans. Liebe Geschwister, und deshalb hat das auch für uns Bedeutung, ganz große Bedeutung. Das ist der Weg Satans, dass er dem, der treu zu Jesus halten will und dann fällt und schwach wird wie Petrus, dass er dem diese Sünde so groß macht, dass der sagt, was bin ich für ein elender, erbärmlicher Sünder. So einem schlimmen Menschen wie mir kann der Herr unmöglich mehr vergeben. So einem elenden Sünder, mit dem will der Herr nichts mehr zu tun haben, den kann er in seinem Haus, in seiner Gemeinde, in seinem Weinberg, in seinem Werk nicht mehr gebrauchen. Und so will Satan den, der eigentlich treu zu Jesus halten will, aber gesündigt hat, in seiner Sünde festnageln, einsperren, unschädlich machen. Und umgekehrt, die Sünde des Judas, die macht er so klein, dass er sagt, kann doch jedem passieren. Die anderen sind doch auch nicht besser. Der Herr hat gar kein Recht, dich zu verurteilen. Wenn er dich wegen dieser Sache verurteilen würde, müsste er alle anderen auch verurteilen. Dann käme gar keiner in den Himmel. Und so stärkt er den Weg der Unbußfertigkeit und der Verstocktheit. Da dürfen wir den Teufel nicht auf den Leim gehen. Wir müssen sehen, nicht jede Sünde ist gleich. Niemals dürfen wir das Versagen des Petrus in einen Topf werfen mit dem Verrat des Judas. Gewiss war auch das Versagen des Petrus Sünde, ganz gewiss. Es war eine schwere Sünde. Und gewiss ist darin jede Sünde gleich, dass jede Sünde von Gott trennt und Vergebung braucht durch das Blut Jesu. Es gibt keine gute und es gibt keine harmlose Sünde. Jede Sünde ist schlecht, aber nicht jede Sünde ist gleich schlecht. Da sehen wir könnten weitere Beispiele finden. Ich hatte vom Alten Testament her schon, das ist da der ganz große Gegensatz, David. Nach menschlich-moralischen Gesichtspunkten hat David viel schlimmer gesündigt als Saul. Er wird auch gestraft, Altes Testament, aber sein Königtum bleibt in Ewigkeit. Neues Testament. Wir haben weitere Beispiele, die uns das ganz brutal zeigen. Ananias und Sapphira. Wir haben doch eigentlich Geld gebracht fürs Werk des Herrn und fallen tot um. Die Füße, die deinen Mann hinausgetragen haben, werden auch dich hinaustragen. Warum handelt Gott in einem Fall so brutal? Und der Saulus, der zum Paulus wurde, der die Gemeinde verfolgt, der hat Menschen zum Abfall vom Herrn gebracht, der hat gegen das Werk des Herrn getobt wie ein Verrückter und den macht der Herr zu seinem Apostel. Wie kann das sein? Bei Ananias und Sapphira ging es auch um die Ehre, anerkannt werden wollen in der Gemeinde. Dafür waren die bereit, Opfer zu bringen, haben Geld gespendet, viel Geld, einen Acker verkauft und einen Großteil davon der Gemeinde gegeben. Bei Paulus, er hat viel falsch gemacht, sehr viel, aber er hat dem Herrn dienen wollen. Er wollte doch treu zum Herrn stehen. Er wollte die, die er für die Feinde des Herrn hielt, bekämpfen und hat gar nicht gemerkt, dass er auf einem ganz falschen Weg ist. Liebe Geschwister, merken wir, wie sehr der Herr das Herz ansieht. Unsere Wahrhaftigkeit, unsere ungeheuchelte Liebe zu ihm, darauf kommt es an. Und da verzeiht der Herr gerne Sünde, auch schwere Sünde, wenn wir es erkennen, wenn wir uns zur Umkehr leiten lassen durch seinen Heiligen Geist. Dann verzeiht der Herr gerne, lieben gern einem Petrus, einem Paulus, einem David und bestätigt sie im Dienst, in der Beauftragung. Aber ganz anders, wenn jemand die Sünde zum festen Bestandteil seines Lebens werden lässt. Und so sein Leben ins völlige Ausgeliefertsein an Satan hineinmanövriert. Wenn jemand bewusst, beharrlich, allen Mahnungen zum Trotz auf dem Weg des Bösen, des Unfriedens, der Verleumdung bleibt. Gott macht einen wesentlichen Unterschied im Umgang mit den Sündern, weil er das Herz ansieht. Als Judas den Bissen nimmt, sagt Jesus, was du tust, das tue schnell. Jesus macht keinen Versuch mehr, ihn von seinem falschen Weg abzuhalten. Er sieht, Judas hat sich entschieden. Von diesem Moment an ist er dahingegeben auf dem Weg der Sünde. Petrus, fragt der Herr dreimal, hast du mich lieb? Und Petrus muss keine Bußübungen ableisten. Petrus bekommt keine Zeit der Bewährung vorgeschrieben. Denn Petrus hat von sich aus unverzüglich und vollständig den falschen Weg erkannt und Buße getan von ganzem reinem Herzen. Wir wollen keine Sünde leicht nehmen. Aber wir fügen uns selber und auch anderen viel geistlichen Schaden zu, wenn wir diese nötige Unterscheidung nicht machen. Dann belasten wir uns und andere, wo wir uns unterm Kreuz entlasten dürfen, dem Herrn sei Dank. Und wir machen umgekehrt dem Bösen die Tür weit auf, wenn wir nicht begreifen, dass manche Sünden als Offenbarung eines bösen Wesens eine ganz andere Dimension haben. Und das wollen wir nicht. Wir dürfen der Sünde in unserem Herzen und in unserer Gemeinde die Tür nicht aufmachen. Wir wollen keine Sünde leicht nehmen und schon gar nicht unsere eigene. aber wollen im Umgang mit uns selber und miteinander denselben wichtigen Unterschied machen, den der Herr auch macht mit dem Sünder. Wir wollen uns und anderen gerne und schnell verzeihen, wo Sünde erkannt, wirklich echt und ehrlich erkannt wird und überzeugend der Weg der Buße, der Demut und der Beugung begangen wird. Liebe Geschwister, davon leben wir jeden Tag. Denn wir alle, nochmal, wir alle werden immer und immer wieder schuldig aneinander. Das wird auch so bleiben, bis der Herr wiederkommt. Und das gilt doch für die Ehe genauso. Wir werden doch auch in unseren Ehen, in unseren Familien aneinander schuldig. Und dann ist es wichtig, dass wir es begreifen und dass wir bereit sind, uns zu beugen und Buße zu tun und dem anderen zu sagen, vergib mir, war falsch. Das wollen wir gerne und jederzeit tun. Wir wollen uns und anderen aber nicht gestatten, uns mit fadenscheinigen Ausredungen und Beschwichtigungen den Weg der Sünde zu verharmlosen. Und deshalb wollen wir den Herrn bitten, dass er uns durch seinen Heiligen Geist Wachsamkeit und Wahrhaftigkeit schenkt, dass wir ehrlich sehen, wie es um uns selber steht, dass wir nah bei ihm bleiben, dass wir ein Leben in Segen und Vollmacht führen dürfen. Das können wir nicht machen. Da helfen auch alle frommen Worte gar nichts, denn der Herr sieht das Herz an. Und er wird unser Leben, er wird unseren Dienst, er wird unsere Gemeinde nur dann segnen und uns nur dann in Vollmacht wirken lassen, wenn wir wirklich in wahrhaftiger, ungeheuchelter Liebe nah bei ihm bleiben. Und dazu schenke er uns seinen Geist. Amen.